Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Nachdem wir uns in den zurückliegenden Sendungen recht intensiv mit dem ersten Timotheusbrief beschäftigt haben, beginnen wir nun mit dem zweiten Brief von Paulus an Timotheus. Auch in diesem Brief wird deutlich, wie sehr Paulus Timotheus schätzt. Wie ein Vater gibt er ihm weise Ratschläge in Bezug auf die Gemeinde und den Umgang mit verschiedenen Situationen. Ich bin davon überzeugt, dass viele dieser Weisheiten für uns heute noch hilfreich sind, sowohl für unser persönliches Leben als auch für unseren Dienst in der Gemeinde. Bevor wir uns mit dem Inhalt des zweiten Timotheusbriefes beschäftigen, möchte ich zunächst einen kurzen zeitlichen Überblick geben. Dieser Überblick hilft uns, einzuordnen, in welcher Phase seines Dienstes dieser Brief von Paulus geschrieben wurde. Auch wenn Paulus in seinen Briefen keine Jahreszahlen nennt, so lassen sich doch durch die Erwähnung von verschiedenen römischen Herrschern und bestimmten politischen Situationen die Ereignisse seines Lebens chronologisch ziemlich gut einordnen. Dabei ist auch die Apostelgeschichte eine wichtige Quelle. Ich gehe davon aus, dass Paulus diesen Brief um das Jahr 67 nach Christus geschrieben hat. Schauen wir uns noch einmal an, welche Ereignisse unmittelbar in den Jahren davor stattgefunden haben. Im Jahr 58 nach Christus wurde Paulus vermutlich in Jerusalem verhaftet. Ungefähr im Jahr 61 ist Paulus dann in Rom angekommen. Zwischen diesen zwei Jahreszahlen liegen 3 Jahre. Diese 3 Jahre hat Paulus im Gefängnis verbracht. Er wartete von einem Prozess auf den nächsten und musste sich vor verschiedenen römischen Herrschern verteidigen. In den Jahren 61 bis 63 nach Christus erlebte Paulus dann seine erste römische Gefangenschaft. Über diese Zeit können wir nichts mehr in der Apostelgeschichte nachlesen, denn die Berichterstattung der Apostelgeschichte bricht genau mit dem Beginn der römischen Gefangenschaft von Paulus ab. Im Jahr 64 nach Christus wurde Paulus wahrscheinlich aus der römischen Gefangenschaft entlassen und bis 67 nach Christus war er wieder auf Reisen und besuchte die Gemeinden. Während dieser Zeit schrieb er von Mazedonien aus den ersten Timotheusbrief und den Titusbrief. Im Jahr 67 wurde Paulus meines Erachtens erneut gefangen genommen. Man geht davon aus, dass er dann im Jahr 68 nach Christus enthauptet wurde. Vor seinem Tod schrieb er den zweiten Timotheusbrief. Damit ist dieser Brief das letzte Vermächtnis von Paulus an die Christen. Folgende 2 Verse machen das Thema dieses Briefes deutlich und geben den Ton dieses Briefes vor. Zum einen aus Kapitel 2, der Vers 15. Dort heißt es: Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und zum anderen aus Kapitel 4, der 2. Vers. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Ich denke, man kann in diesem Brief ein Schlüsselwort hervorheben, und zwar das Wort Treue. Im 1. Kapitel geht es um die Treue im Leiden, im 2. Kapitel um die Treue im Dienst. In Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 5 geht es um die Treue in Zeiten des Abfalls vom Glauben. Und in Kapitel 4 ab Vers 6 geht es um Gottes Treue gegenüber seinen Dienern. Die letzten Worte eines Menschen auf dem Totenbett haben eine besondere Bedeutung, mehr als andere Reden. Deshalb ist auch der 2. Timotheusbrief so bedeutsam. Es sind die letzten Worte des Apostels Paulus. Sie enthalten eine Spur von Traurigkeit, die wir so in den anderen Briefen von Paulus nicht vorfinden. Nichtsdestotrotz klingt aber auch etwas Triumphales durch, wenn er in Kapitel 4, Vers 7 von sich schreibt: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Weil dies sein letzter Brief ist, schreibt Paulus auch sehr persönlich. In diesen 4 kurzen Kapiteln verweist er ungefähr 25 Mal auf einzelne Personen, die er kennt, viel häufiger als in seinen anderen Briefen. Im 2. Timotheusbrief, diesem kleinen neutestamentlichen Buch, sind aber auch seltsame dunkle Wolken am Horizont zu sehen. Es ist der bevorstehende Abfall vom Glauben. In unserer heutigen Zeit ist der Abfall über unsere Welt und über die christliche Gemeinde hereingebrochen wie ein Tornado. Was genau meine ich mit Abfall? Nun, ein Gelehrter hat diesen Begriff einmal so definiert: Abfall im theologischen Sinn ist das komplette Verlassen der Prinzipien des Glaubens. Damit geschieht Abfall nicht aus Unwissenheit oder Unerfahrenheit. Abfall ist bewusste Ketzerei. Es ist das absichtliche Begehen von Fehlern. Man wendet sich absichtlich vom Glauben ab. Ein Abgefallener ist jemand, der die Wahrheiten des Evangeliums und die Glaubenslehren kennt, sie aber verstößt. Diesen Abfall sieht Paulus im 2. Timotheusbrief kommen. Paulus spricht in diesem Brief auch von der Gesamtauswirkung, wenn das Evangelium gepredigt wird. Am Ende wird nicht die Bekehrung der gesamten Menschheit stehen. Im Gegenteil, es wird ein Abfall geschehen, der den Glauben fast ganz von der Erde auslöschen wird. Diese Sichtweise deckt sich nicht mit mancher Verkündigung der heutigen Zeit, die davon ausgeht, dass man die Welt zum Guten verändern kann, indem man einfach das soziale System beeinflusst. Menschen, die eine solche Sicht der Dinge vertreten, können mit den Worten des Apostels Paulus vermutlich nicht viel anfangen. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass ich von manchen als ein intellektueller Wirrkopf angesehen werde. Aber die harten Fakten der Geschichte und die Ereignisse unserer gegenwärtigen Zeit belegen, dass Paulus recht hat. Wir befinden uns mitten in einer Zeit des Abfalls, die sehr genau mit den Worten von Paulus übereinstimmt. Wenn ich die heutige Zeit anschaue, stelle ich fest, dass die sichtbare Gemeinde in den Strudel eines schrecklichen Abfalls geraten ist. Die unsichtbare Gemeinde, also der wahre Leib der Christen, ist davon nicht berührt. Die unsichtbare Gemeinde ist in der heutigen Zeit immer noch da. Und obwohl ich bedauere, dass sie nicht ein wenig mehr sichtbar ist, ist sie auf dem Weg zur Offenbarung der Herrlichkeit. Sie geht auf die Entrückung zu. Dieser Gedanke ist sehr beruhigend und tröstlich. Wegen dieser großen Entrückung betont Paulus die Bedeutung des Wortes Gottes in diesem Brief mehr als in irgendeinem anderen Brief. In dieser Sache sind sich Petrus und Paulus einig. Jeder von ihnen betont in seinem letzten Brief das Wort Gottes und das Evangelium. Paulus im 2. Timotheusbrief und Petrus im 2. Petrusbrief. Das Evangelium setzt eine fundamentale Tatsache voraus, nämlich die völlige Verderbtheit der Menschheit. Mit anderen Worten, der Mensch ist ein verlorener Sünder. Ein Pädagoge hat es einmal so ausgedrückt: Da, wo die Pädagogik davon ausgeht, dass die moralische Natur eines Menschen zur Verbesserung fähig ist, gehen manche Christen davon aus, dass die Natur eines Menschen korrumpiert und absolut verdorben ist. Da, wo man annimmt, dass in der Erziehung jemand von außen zur moralischen Verbesserung des Menschen beitragen kann, gehen Christen davon aus, dass dieser äußere Einfluss von Gott kommt. Dabei wird die moralische Natur eines Menschen aber nicht nur oberflächlich verbessert, sondern gegen eine völlig neue ausgetauscht. Soweit dieses Zitat. Der Mensch befindet sich nicht in einem Stadium, dass er selbst durch vollkommenen Gehorsam errettet werden könnte. Das kann er niemals leisten. Aber er kann auch durch unvollkommenen Gehorsam niemals errettet werden, denn Gott wird ihn nicht akzeptieren. deshalb, die einzige Lösung ist das Evangelium von der Gnade Gottes, die herabkommt und die Sünder rettet, auf der Basis des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Der Glaube an Christus gestaltet menschliches Leben um. Zurzeit erleben wir, dass auf der ganzen Welt Männer und Frauen durch die Gnade Gottes vom Evangelium umgestaltet werden. In manchen Predigten wird allerdings nicht vom Evangelium der Gnade für den sündigen Menschen gesprochen. Von manchen Kanzeln hören wir das, was die Psychologie heute auch sagt, nämlich wie man erfolgreich lebt oder wie man kreativ oder lebensbejahend oder positiv denkt. Es wird vermittelt, dass man als Mensch immer auf dem Weg nach oben und immer erfolgreich sein kann. Dies ist populäre Psychologie und sie bringt uns geistlich nicht weiter. Eine zweite Richtung liberaler Theologie bezieht die Ethik mit ein. Sie verkündigt ein nettes Evangelium, sozusagen ein Predigtlein vom Pastorlein für die Schäflein. Die Botschaft, die vermittelt wird, lautet: Das Gute ist besser als das Böse, weil es einfach schöner ist und dich in weniger Schwierigkeiten bringt. Der typische Pastor, der diesen Ansatz verkörpert, ist ein netter Mann, der sonntags vor netten Leuten steht und sie auffordert, noch netter zu sein. Es gibt nichts, was geistloser und fader ist als das. Kein Wunder, dass Jesus zu der Gemeinde in Laodicea gesagt hat: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Tja, ich vermute, das würde jedem den Magen verderben. Ich weiß nicht, ob Sie das klassische Arzneimittel Alka-Seltzer kennen. Es ist ein seit Jahrzehnten erprobtes Mittel zur raschen Schmerzbekämpfung und Neutralisieren des Magensaftes. Besonders beliebt, wenn man einen Kater hat. Ich nenne deshalb diese liberalen Christen, die weder warm noch kalt sind, manchmal aus Spaß die Alka-Seltzer-Christen. Und das nicht, weil sie sprudeln, zischen und schäumen, sondern weil sie so sind, dass ich einen Alka-Seltzer nötig habe, ein Getränk, das mir die Übelkeit nimmt. Als drittes ist mir noch ein weiterer Typ von liberalen Predigten aufgefallen. In ihnen wird das soziale Evangelium verkündigt. Da geht es um Rassenbeziehungen, Pazifismus, soziale Gerechtigkeit und die christliche Gesellschaftsordnung. Im Grunde ist es einfach nur christlich eingefärbter Sozialismus. Dabei ist es doch so, wenn das wahre Evangelium gepredigt wird und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, werden sie alle Geschwister. Nur das Evangelium und die Gnade Gottes werden einen Menschen zu meinem Bruder oder meiner Schwester machen. Wenn dies geschieht, dann spielt die Hautfarbe eines Menschen keinerlei Rolle mehr. Die Lösung der Menschheitsprobleme kann nur durch das Predigen der Gnade Gottes kommen. Wir müssen uns daran erinnern, so wie Martin Luther gesagt hat, dass Gott aus dem Nichts erschafft. Solange ein Mensch nicht ein Nichts ist, kann Gott nichts aus ihm machen. Die Gnade Gottes durch Jesus Christus ist der Weg, die Menschen zu retten und umzugestalten. Das lehrt uns dieser zweite Timotheusbrief, und darum ist es für uns so wichtig, ihn zu studieren. Kommen wir nun zur Gliederung des Briefes. Insgesamt sehe ich vier Hauptteile im zweiten Timotheusbrief. Im ersten Hauptteil geht es um die Leiden, die im Zusammenhang stehen mit der Verkündigung des Evangeliums. Für den zweiten Hauptteil, nämlich Kapitel 2, schlage ich die Überschrift vor: Aktiv im Dienst. Dazu gibt Paulus dann verschiedene Beispiele, wie man im Dienst sein soll, wie ein Sohn, wie ein guter Soldat, wie ein Athlet und so weiter. Im dritten Hauptteil geht es um den kommenden Abfall vom Glauben und um die Autorität der Schrift. Er umfasst das Kapitel 3 und den Anfang von Kapitel 4 bis Vers 5. Und schließlich der vierte Hauptteil, der mit Kapitel 4, Vers 6 beginnt, er beschreibt die Treue des Herrn und die Treue dem Herrn gegenüber. Schauen wir uns nun die ersten Verse dieses Briefes genauer an. zunächst Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Hier steht, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Wenn wir uns an den ersten Timotheusbrief erinnern, da hat Paulus im ersten Vers geschrieben, Paulus, Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes. Und wir konnten in diesem Brief sehen, dass die Gebote Gottes den Willen Gottes zwar offenbaren, aber nicht den Willen Gottes in seiner Gesamtheit widerspiegeln. Hier in seinem zweiten Brief an Timotheus sagt Paulus, durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Wie nimmt man eine Verheißung oder ein Versprechen an? Nun, man tut es im Glauben. Das ist der einzige Weg, um ewiges Leben zu gewinnen. Christus bietet es uns an als ein Geschenk. Wenn wir ein Geschenk annehmen, dann tun wir es, weil wir dem vertrauen, der es gibt. So erhalten wir auch das ewige Leben, weil wir dem vertrauen, der es gibt. Jesus Christus gibt ihnen das ewige Leben, wenn sie ihm als ihrem Retter vertrauen, denn er hat die Strafe ihrer Sünden getragen. Er kann ihnen heute den Himmel anbieten, weil sie ihm glauben und ihm vertrauen. Wenn sie ihm glauben und ihm folgen, ehren sie ihn. Deshalb die Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das macht deutlich, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, durch den wir ewiges Leben bekommen können. Kommen wir nun zum zweiten Vers. Hier wird von Paulus der Empfänger des Briefes genannt. An meinen lieben Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus grüßt Timotheus hier als seinen lieben Sohn, weil er so große Freude an ihm hat. Dann sagt er weiter, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Wie wir schon beim ersten Timotheusbrief festgestellt haben, enthält diese Grußformel das Wort Barmherzigkeit. Dieses Wort findet sich in keiner anderen Grußformel der Paulusbriefe. Gott ist barmherzig, wenn er uns nicht das gibt, was wir verdienen, nämlich das Gericht und die Verdammnis. Und Paulus als ehemaliger Christenverfolger brauchte eine ganze Menge Barmherzigkeit. Wir aber auch. Zum Glück ist Gott reich an Barmherzigkeit uns gegenüber. Es heißt dann weiter in Vers 2, von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Die Betonung liegt hier auf Jesus Christus als dem Herrn. In den nächsten Versen offenbart Paulus uns einen Blick in sein Herz. Er schreibt in Vers 3, Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Timotheus stand also auf der Gebetsliste von Paulus. Als ich Lehrer an einer Bibelschule war, habe ich die Schüler immer herausfinden lassen, wer alles auf der Gebetsliste von Paulus gestanden hat. Sie haben dann alle Briefe von Paulus durchgelesen und immer, wenn Paulus geschrieben hat, dass er für jemanden betet, haben sie es sich notiert. Nur ganz nebenbei, wie viele Pastoren oder andere Menschen haben Sie auf Ihrer Gebetsliste? Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie zumindest für Ihren eigenen Pastor regelmäßig beten. Und dann macht Paulus in Vers 4 deutlich, wie sehr er Timotheus vermisst. Er schreibt, Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Hier wird deutlich, dass nicht nur Paulus Timotheus sehr lieb gehabt hat, sondern dass auch Timotheus Paulus sehr schätzte. Die Tatsache, dass Paulus wieder gefangen genommen wurde, wieder im Gefängnis sitzt und dem Tod ins Auge sieht, nimmt Timotheus offenbar sehr mit. Deshalb schreibt Paulus hier, Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Und in Vers 5 folgen noch weitere wertschätzende Worte über Timotheus. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Paulus stammte aus einem jüdischen Elternhaus, und auch dieser junge Pastor hier, Timotheus, ist offensichtlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sowohl seine Großmutter als auch seine Mutter waren Christen. Ich bin sicher, dass dies eine Menge dazu beigetragen hat, dass dieser junge Mann Christ geworden ist. Der Vater von Timotheus war ein Grieche, aber wir wissen nicht, ob er auch gläubig war. Paulus jedenfalls hat diesen jungen Mann ins Herz geschlossen, hat ihn als Mentor begleitet und steht nach wie vor in einem engen Verhältnis zu ihm. In den nächsten Sendungen werden wir erfahren, welche weiteren Gedanken Paulus über Timotheus hat, wie er ihn ermutigt und welche Weisheiten er ihm noch mit auf den Weg gibt. In dieser Sendung haben wir einen ersten Überblick über den zweiten Timotheusbrief gewonnen. Dieser Brief beinhaltet wahrscheinlich die letzten Worte, die uns von Paulus vor seinem Tod überliefert sind. Sie haben von daher eine besondere Bedeutung. Auch das Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus ist besonders. Er nennt ihn seinen Sohn, und wir können gespannt sein, was er ihm in diesem Brief noch an wichtigen und wertvollen Gedanken mit auf den Weg gibt. Ich hoffe, Sie sind auch weiterhin mit dabei, um mit uns auf Entdeckungsreise durch den zweiten Timotheusbrief zu gehen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.